Boot fährt auf die Oosterschelde hinaus, den größten Meeresarm der niederländischen Provinz Zeeland. Unterwegs ist es in der Bucht östlich des Küstenortes Jerseke, der für seine Austernkulturen bekannt ist. Doch an Bord geht es nicht um die Bergung von Schalentieren. Mit modernster Sonartechnik sucht ein Forschungsteam nach den Überresten mittelalterlicher Dörfer, die seit fast einem halben Jahrtausend unter Wasser liegen.
Dort sind im Jahr 1530, genau gesagt in der östlichen Schelde, im Gezeitenbereich heute über 120 mittelalterliche Dörfer durch eine Sturmflut oder zwei Sturmfluten 1530 und 1532 versunken, untergegangen.
Das ist Immo Trinks. Der Geophysiker leitet das Vienna Institute for Archaeological Science an der Uni Wien, wo er Methoden entwickelt, mit denen archäologische Fundstellen zerstörungsfrei untersucht werden können, an Land und unter Wasser. Wie er dabei vorgeht und was er schon alles gefunden hat, erzählt er uns gleich im Interview. Zuvor zeigt er uns bei einer kurzen Führung durch das Institut einige der Hightech-Gerätschaften, von denen manche optisch an einen Rasenmäher erinnern, aber wesentlich teurer sind. Überzeugt euch gerne selbst. Fotos gibt es im Artikel zur Folge. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ansonsten ist damit die Uni Wien einzigartig, dass wir in das Sediment mit ganz, ganz hoher Auflösung hineinschauen können. Also das schaut jetzt, sieht nicht nur den Seeboden, sondern das sieht in den Seeboden hinein. Da sehen wir Geologie. Wir sehen eben aber auch die archäologischen Hinterlassenschaften, Schichtungen, gerade in den Pfahlbausiedlungen, aber auch jetzt in Holland, wo wir mittelalterliche Dörfer vermessen haben.
Man muss natürlich nicht bis an die Nordsee reisen, um versunkenen Kulturen nachzuspüren. Die Hightech-Archäologinnen erforschen auch das Unterwasserkulturerbe in Österreich-Seen. Dabei kommen nicht nur Autowracks und ähnlicher Schrott zum Vorschein, sondern auch tausende Jahre alte Pfahlbauten. Die meisten der bisher 29 bekannten Fundstellen liegen im Salzkammergut, einige weitere in Kärnten. 5 dieser Fundstellen gehören sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wer mehr über Österreichs Pfahlbauten und ihre Geschichte erfahren möchte, findet nähere Informationen unter www.pfahlbauten.at. Näher dran an der versunkenen Vergangenheit als kaum jemand sonst ist der Profitaucher Stefan Kreuer. Im Lauf dieser Folge erzählt er uns, wie es ist, für die Forschung in kaltes, trübes Wasser abzutauchen.
Ich war immer begeistert und fasziniert von Kulturgütern, die unter Wasser liegen, von Geheimnissen, die man nur entdecken kann. Und das hat man meistens eigentlich in die eher düsteren, dunkleren, kälteren Gefilde. Warum? Weil in den warmen Meeren, in den warmen Gefilden, meistens die Sachen schon sehr lange entdeckt worden sind und schon sehr viel mehr betaucht worden sind.
Die Möglichkeiten für Entdeckungen im Untergrund sind bodenlos. Schicht für Schicht kommen neue Geschichten ans Licht. Von Wikingergräbern bis zu Artefakten aus Pompeji, der durch einen Vulkanausbruch verschütteten römischen Stadt. Doch die moderne Archäologie ist dabei immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Was das genau bedeutet, welcher Gebrauchsgegenstand bei absolut jedem Problem in der Feldforschung hilft, außer man hat zu wenig davon verwendet, und was Immo Trinks selbst sehr gerne einmal finden würde, erfahrt ihr gleich im Interview. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich heiße euch wieder herzlich willkommen bei An der Quelle.
An der Quelle, der Podcast von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien.
Lieber Immo, willkommen bei unserem Podcast an der Quelle. Springen wir gleich ins kalte Wasser. Du bist nämlich gerade zurückgekommen von der Feldforschung in den Niederlanden, wo ihr versunkene Dörfer untersucht und dokumentiert. Beschreib uns vielleicht einmal die Szenerie vor Ort, was ihr dort genau macht und was sich da zugetragen hat vor fast 500 Jahren.
Vielen Dank. Wir sind tatsächlich am Samstag nach 20 Stunden Fahrt aus den Niederlanden zurückgekommen mit unserem Messboot von der Universität Wien, vom Vienna Institute for Archaeological Science, haben wir ein 7 Meter langes Motorboot, Kajütboot, auf dem wir unterschiedliche Sonarsysteme installieren können. Und diese Sonarsysteme erlauben es uns, im Wasser den Seeboden zu kartieren, aber auch in den Seeuntergrund hineinzuschauen mit einem sogenannten Sedimentsonar. Und gemeinsam mit Kollegen von der Universität Gent in Belgien und der Universität Kiel in Norddeutschland haben wir ein sogenanntes Weave-Projekt gewinnen können, um versunkene Dörfer, mittelalterliche Dörfer in den Niederlanden und in Belgien kartieren zu können. Das Ganze beruht auf der sehr erfolgreichen Arbeit von den Kollegen der Universität Kiel, die im Wattenmeer die Kirche von Runghold und Siedlungsspuren, die dort bei der großen Flut, man sagt die Grote Mannbränke, das war um 1400, untergegangen sind in der Nordsee. Und aus diesen erfolgreichen Anwendungen von geophysikalischen Prospektionsmethoden, heißt Magnetik, magnetische Prospektion und elektromagnetische Prospektion, ist die Idee entstanden, auch in den Niederlanden versunkene Dörfer zu suchen. Dort sind im Jahr 1530, genau gesagt in der östlichen Schelde, im Gezeitenbereich heute über 120 mittelalterliche Dörfer durch eine Sturmflut oder zwei Sturmfluten 1530 und 1532 versunken, untergegangen. Der Grund dafür war, dass Deiche, die es damals schon gab und die das Land vor den Sturmfluten bewahrt hatten, nicht gepflegt wurden. Und bei einem Deichbruch ein lokaler Adliger diese Gelegenheit nutzen wollte, sich einen Hafen für sein Schloss spülen zu lassen von diesem eindringenden Flutwasser. Und diese Aktion ist massiv in die Hose gegangen, weil ein riesiger Landschaftsbereich überflutet wurde vom Meer und auch heute noch 500 Jahre später überflutet ist. Das Schloss von diesem Ratsherrn von der Stadt Reimerswalde, die ganze Stadt ist auch untergegangen. Das Schloss liegt jetzt in 18 Meter Tiefe Wasser.
Und wie stellt sich die Szenerie jetzt heute dar? Wie sind die Bedingungen für euch zu forschen? Ihr müsst euch ja den Gezeiten auch anpassen.
Die ganz große Herausforderung hier ist nicht nur im Flachwasser archäologische Strukturen auf dem Boden und im Boden zu lokalisieren, sondern wir bewegen uns eben in diesem Gezeitenraum und dort ändert sich der Meeresspiegel alle 6 Stunden. Um 5,5 Meter geht das Wasser rauf oder runter. Und man hat 2 Gezeiten pro Tag, also tatsächlich sind es 12 Stunden und 50 Minuten. Der Abstand, das wandert immer jeden Tag ein bisschen weiter, die Flut und die Ebbe. Und bei diesen Maximaltiden, wenn das Wasser am höchsten ist, da können wir mit dem Boot rausfahren und über den Bereichen, die bei Ebbe trocken fallen, Sedimentsonarmessungen durchführen mit dem Boot. Das ist ganz witzig. Alle 6 Stunden kann man über die Fläche laufen und 6 Stunden später können wir mit dem Boot drüber fahren und wir haben 2,5 Meter Wasser unter dem Kiel.
So, und jetzt kriegt ihr jede Menge Daten. Was passiert denn mit den Daten? Dient es dazu, das Ganze zu dokumentieren, ein 3D-Modell zu machen oder sonstige Erkenntnisse zu gewinnen? Oder wollt ihr auch Artefakte da finden und herausziehen?
Uns geht es darum zu verstehen, wie die Landschaft damals strukturiert war, wo die Dörfer genau lagen, wie sie aufgebaut waren, was davon im Sediment noch erhalten ist, weil mit steigenden Meeresspiegeln diese Hinterlassenschaften auch bedroht sind. Es gibt zunehmend Extremwetterereignisse, es gibt starke Erosion in diesen Bereichen, es gibt Fischerei oder in diesem speziellen Fall ist es Austern, Anbaugebiete, wo auch teilweise mit Schleppnetzen über den Boden gepflügt wird und das im Boden enthaltene Kulturerbe verschwindet zunehmend. Und es geht mit darum, Strategien zu entwickeln, dieses Kulturerbe zu dokumentieren, um es schützen zu können. Und dazu müssen wir erst wissen, wo es ist. Dann können wir natürlich auch kulturhistorische Fragestellungen stellen und beantworten in Bezug auf, wie viele Leute haben da gelebt, wie war es strukturiert, wie sah das Dorf an und für sich aus. Und wenn man jetzt graben wollen würde, man hat immer nur 2 Stunden Zeit für eine Grabung, weil ja dann die nächste Flut kommt, wo könnte man ansetzen? Also normale Ausgrabungen sind in diesen Bereichen ja gar nicht möglich.
Und wie geht es jetzt weiter konkret mit dem Projekt? Jetzt wertet ihr mal die Daten aus, oder?
Wir haben große Mengen Daten gesammelt und unsere Kollegen aus Kiel und Gent, die sind bei Ebbe mit Magnetometern und elektromagnetischen Messgeräten über das Watt gelaufen. Die können abends schon sofort schöne Karten präsentieren mit den Messergebnissen. Und da sind fantastische Dinge hervorgekommen. Ein Schloss, eine Schanze und Ähnliches. Zwei Kirchen, die gesamte Dorfstruktur mit Wegen. Wir mit den Sedimentsonar-Daten, das sind dreidimensionale Datenvolumen, die müssen erst sorgfältig bearbeitet werden. Das dauert ein bisschen länger, aber wir sind dabei, dann auch Karten zu erstellen. Und im Ende werden sämtliche Daten integriert in einem geografischen Informationssystem. Das heißt, am Rechner schmeißt man sie in einer Software zusammen und kann sie vergleichen, kann sie gemeinsam analysieren.
Und das Ganze wird dann auch irgendwann einmal für die Nachwelt erhalten sein. Das ist überhaupt ein Thema für unser heutiges Gespräch auch. Da werden wir später noch konkret darauf zurückkommen. Aber das ist nicht das einzige Projekt, das mit Unterwasser zu tun hat, mit der Welt, die verschwunden ist irgendwann, sondern da gibt es auch in Österreich jede Menge davon. Und das Projekt nennt sich Aquacultural Heritage. Erzähl ein bisschen darüber, bitte.
Wir hatten Ende letzten Jahres das große Glück, eines von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geförderten Heritage Science Austria 2.0 Projekte zu bekommen. Dieser komplizierte Ausdruck kann sich darauf reduzieren, dass wir 550.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen haben, um 3,5 Jahre lang ein spannendes Forschungsprojekt zu betreiben. Bei Aquacultural Heritage, das wir gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum Wien und dem Kuratorium Pfahl bauten, aber auch der Universität Innsbruck und mit der Unterstützung des Bundesdenkmalamtes in Wien durchführen. Das hat zum Ziel, dass wir das Unterwasserkulturerbe in Österreich erstmalig auf die Karte setzen. Es gibt in Österreich, aber auch in den angrenzenden Nachbarländern, also rund um die Alpen, ein ganz spezielles Kulturerbe, archäologische Hinterlassenschaften in Form der Überreste der Pfahlbaukultur. Und da gibt es ein UNESCO-Welterbe, das heißt UNESCO-Welterbe prähistorische Pfahlbauten um die Alpen. Und da gibt es auch diese Pfahlbauüberreste in Österreich. Und 5 von diesen Pfahlbaufundstätten sind auch Teil des UNESCO-Welterbes. Insgesamt sind 111 Fundstätten im UNESCO-Welterbe, aber es gibt an die 1000 im Bereich der Alpen, von Frankreich über die Schweiz, Süddeutschland, Österreich, Slowenien, Italien, gibt es diese faszinierenden Hinterlassenschaften. Und das Pfahlbaukulturerbe ist deshalb so spannend, weil im Wasser, im Feuchtbodenbereich und in Seen und in den Sedimenten der Seen haben sich organische Materialien erhalten, die an Land schon längst zersetzt wären.
Ja. Aber vielleicht noch, damit man sich vorstellen kann, zeitlich in etwa, das ist so vor 6000 Jahren, man spricht von einer jungsteinzeitlichen Epoche. Und wie haben denn die Menschen so gelebt? Was haben denn die für Werkzeuge verwendet und so?
Die Pfahlbaukultur stammt aus dem Neolithikum bis in die Bronzezeit und auch bis in die römische Zeit. Gibt es ein paar Pfahlsetzungen? In Österreich sind die Pfahlbaufundstätten noch nicht so detailliert erforscht wie vergleichsweise in der Schweiz oder in Süddeutschland, wo es ganze Tauchequipes gibt, die sich um das Unterwasserkulturerbe kümmern. Die Menschen haben damals Gebäude in oder am Seeufer gebaut, also in den Seen oder am Seeufer. Da wird noch diskutiert, ob es tatsächlich Strandsiedlungen waren oder ob sie im Wasser direkt gebaut wurden. Und da fragt man sich natürlich sofort, warum hat man das gemacht? Und da gibt es einfache Ideen von Schutzfunktionen, die aber relativ auf schwachen Beinen stehen, meiner Meinung nach. Die Theorie, dass es Seeufersiedlungen waren, ist plausibler. Und es hat sich bei diesen Menschen damals mit um die ersten Siedler in Österreich gehandelt. Und damals sah Österreich noch nicht so aus, die Landschaft sah noch nicht so aus, wie wir sie heute kennen. Sie war stark bewaldet. Es gab wenige offene Flächen für Weideland beispielsweise oder zum Anbau für den ersten Ackerbau, dass man, das ist eine Annahme, diese begrenzten Seeuferbereiche tatsächlich genutzt hat als Flächen, die zur Verfügung standen, wo es Ressourcen in Form von Wasser, Fisch und anderen Dingen gab. Eine andere Theorie ist, dass wir es hier mit Transportknotenpunkten zu tun haben, um wichtige Handelswege oder Handelsrouten zu stützen. Und da ist in Oberösterreich beispielsweise der Salzhandel von großer Bedeutung.
Und welche Gegenstände lassen denn so ein wenig Rückschlüsse zu, wie diese Menschen gelebt haben oder gearbeitet haben oder was auch immer?
Das Faszinierende ist, dass wir eben nicht in diesen Pfahlbaufundstätten Steinwerkzeuge, teilweise auch Metallobjekte, Angelhaken gefunden werden, sondern vor allem organisches Material. Von Bastresten über also Seilreste, über Textilien, Leder, Nahrungsreste, es wurde Brot, Reste gefunden, es wurden verkohlte Apfelstückchen gefunden, es wurden aus Lehm geformte kleine Figürchen, scheinbar von Kindern geformt, auch gefunden. Und diese Funde wurden schon vor vielen Jahren gemacht, vor über 100 Jahren, im Keutschacher See in Kärnten, im Mondsee in Oberösterreich und im Attersee. Und uns geht es jetzt primär nicht darum, neue Funde in Form von Objekten zu machen. Das Naturhistorische Museum und auch die Universität Wien haben wunderschöne große Sammlungen von Pfahlbaufunden. Von Silex über diese typische Mondsee-Keramik, das ist eine weiß verzierte Keramik, zu eben diesen organischen Resten. Uns geht es darum zu verstehen, in welcher Landschaft damals diese Menschen gesiedelt haben, wie die Umgebung aussah, wie groß die Pfahlbaufundstätten überhaupt waren. Und dazu müssen wir ins Sediment hineinschauen.
Und wie macht ihr denn das? Wie schaut denn so ein typischer Tag aus? Sagen wir jetzt am Mondsee oder am Attersee, ihr fahrt dann mit dem Boot hinaus. Der Stefan Kreuer, euer Taucher, springt dann hinein und macht Fotos und ihr messt mit Sonar und so weiter. Also wie geht denn das vonstatten?
Wir haben hier verschiedene Ansätze, mit denen wir diese Fundstätten untersuchen. Und es stehen uns verschiedene Sonargeräte zur Verfügung. Und zwar, ich würde sagen, für eine akademische Institution in Zentraleuropa die feinsten Systeme, die wir überhaupt kennen. Wir wissen, dass Södertörn Hochschule südlich von Stockholm und Southampton Universität in Großbritannien, die haben auch sehr gute Ausrüstung diesbezüglich. Aber ansonsten haben wir hier an der Universität Wien ein ganz exzellentes Instrumentarium zur Verfügung. Und bei diesen Sonargeräten, die wir auf unseren Messbooten installieren, da gibt es verschiedene Typen. Und wenn wir unsere Messungen am Mondsee oder Attersee durchführen, dann werden diese Sensoren am Boot, am Bug vorne in einer speziellen Halterung montiert. Aus Sicherheitsgründen kann man die hochklappen und auf den Bug draufklappen. Das liegt daran, dass diese Sensoren teilweise über 150.000 Euro kosten und man da nicht irgendwo mit anstoßen möchte, wenn man ein Hafenmanöver durchführt, anlegt oder abfährt. Dann müssen wir sicherstellen, dass diese Messdaten, die Sonardaten, die wir aufzeichnen, exakt positioniert sind. Dass wir also genau wissen, wo wir sind und wo unser Sonargerät gerade hinschaut.
Vielleicht für Laien einmal ganz einfach erklärt, ihr schickt Schallwellen hinunter, in den See, die werden zurückgeworfen und aus diesen Mustern könnt ihr später ein Bild zusammensetzen, das man sich auch am Computer anschauen kann, ganz vereinfacht gesagt.
Was bedeutet Sonartechnik? Sonar ist ein Akronym, das steht für Sound Navigation and Ranging. Und Sound, da steckt akustische Wellen mit drin, also Schallwellen. Und die Sonarsysteme, die wir benutzen, senden Schallwellen aus. Und die laufen durch die Wassersäule bis zum Seeboden. Und je nachdem, welche Frequenz wir dort benutzen, werden sie vom Seeboden reflektiert oder von Schichten und Objekten im Sediment.
Das heißt, ihr könnt in den Untergrund des Sees hineinschauen, was sich dort unten verbirgt. Und ihr seht natürlich auch Objekte, die dann offensichtlicher dort herumliegen. Und nicht immer ist es das, was ihr dort finden wollt.
Ja, wir haben also drei unterschiedliche Typen von Sonarsystemen, die man so kennt. Das, was allgemein am bekanntesten ist, ist das Sidescan-Sonar oder Seitensicht-Sonar. Das wird gesucht, um Objekte schnell zu finden. Man erhält ein Bild des Bodens. Man sieht, ist hier eine versunkene Person oder ist hier ein Wrack, ein Fahrzeugwrack, ein Auto, Flugzeug oder Bootswrack am Boden. Das nächste wissenschaftlich anspruchsvollere System ist das Fächerecholot oder Multibeam-Sonar, das nicht nur heute einen Strahl aussendet, sondern bis zu 1024 Strahlen zeitgleich, also Schallpulse, aussendet. und damit den Seeboden abtastet. Und damit kriegen wir ein hochgenaues Bild der Topographie des Seebodens.
Und üblicherweise findet ihr dort jetzt im Fall Mond und Attersee so Holzpfähle, die man dann ganz gut sehen kann. Manchmal ist es ein Autowrack, wie du mir erzählt hast, kann auch einmal vorkommen.
Wir können Objekte auf dem Seeboden sehen, unter anderem diese Holzpfähle reflektieren die Schallwellen. Und es ist ganz faszinierend, dass wassergesättigte Zellulose, also diese bis zu 6000 Jahre alten Holzpfähle, noch diese Schallwellen reflektieren und wir sie dadurch in den Sonardaten sehen können. Wir haben noch das dritte Sonarsystem, das ist das Sedimentsonar. Mit dem schauen wir jetzt in den Seeuntergrund hinein. Das benutzt ein bisschen tiefere Frequenzen. Und da denken wir dran, wenn die Nachbarkinder eine Party haben, welche Schallwellen dringen an unser Ohr? Das sind nicht die hohen Stimmen der Sängerinnen, sondern das sind die tiefen Bässe, die durch die Wände wummern. Und das heißt, die tiefen Frequenzen dringen tiefer in den Untergrund hinein und können bei uns bis zu 40 Meter in den Seeuntergrund Informationen über die Geologie und die Geschichte des Sees liefern. Und in den obersten 2 Metern des Sediments, in dem Bereich der Pfahlbaustationen, sehen wir die Kulturschichten, die Hinterlassenschaften, im Prinzip den Müll der Pfahlbaumenschen.
Ja, und wenn man jetzt ganz an die Oberfläche dieser Pfahlbauten geht und in den Untergrund des Sees, sieht man heutzutage ja auch nicht nur erwünschte Artefakte oder prähistorische Dinge, sondern auch invasive Arten, die sich da einmischen, mehr oder weniger.
Wir sehen Objekte auf dem Seeboden und zusätzlich zu den Sonarmethoden kann man noch einen weiteren Ansatz wählen und das ist fotogrammetrische, bildbasierte 3D-Modellierung. Das bedeutet, man macht ganz, ganz viele Fotos unter Wasser und kann daraus dann ein Millimeter bis Submillimeter genaues 3D-Modell des Seebodens, des Seeuntergrundes erstellen. Das hat ein Kollege von mir, Stefan Kreuer, ein Profitaucher am Mondsee, an der Station See, eine der Welterbe-Kulturstätten in Oberösterreich, durchgeführt. Und in sehr mühsamer Arbeit im Januar 2024, aber auch im Jänner 2025, hat er über 60.000 Fotos auf einer Fläche von 80 mal 100 Meter gemacht und dort diese, es sind nicht Hunderte, es sind Tausende Pfahlreste der Pfahlbaustation See fotografiert. Er hat so viele Fotos machen müssen, weil das Wasser dort sehr trüb ist. Man hat 1,5 bis 2 Meter Sicht. An ganz seltenen Tagen im Winter kann man mal 5, 6 Meter Sicht haben, wenn es klar ist. Und er konnte erstmalig ganz detaillierte 3D-Modelle digital erstellen. Die werden dann am Computer zusammengeführt und gerechnet. Und da hat er eine Beobachtung machen können, dass nämlich zwischen dem Jänner 2024 und dem Jänner 2025 eine massive Veränderung aufgetreten ist, dass auf einmal eine neue Muschelart, die Quaggamuschel, die in Österreich relativ neu ist, anfängt, diese Flächen massenhaft zu besiedeln und zu überdecken. Und da kann man sich jetzt überlegen, was passiert, wenn diese Muscheln an den sehr schwachen 6000 Jahre alten Holzpfählen hochwachsen, teilweise in mehreren Schichten, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Kulturerbe nicht mehr da ist oder verschwindet. Und das sind jetzt nicht nur die Pfahlbauten, das sind Wracks, die wir noch gar nicht kennen in österreichischen Seen. Das sind Hinterlassenschaften von vor 70 Jahren aus dem Zweiten Weltkrieg und andere Dinge, historische Artefakte, die in den Seen liegen. Und aufgrund dieser Arbeit kam uns die Idee zum Aquacultural Heritage Projekt, dass wir schauen müssen, solange wir überhaupt noch die Strukturen erkennen können, sie zu dokumentieren.
Und was sagt eigentlich Profitaucher Stefan Kreuer selbst über seinen nasskalten Job im Dienste der Wissenschaft? Wir treffen ihn im Keller des Archäologieinstituts, wo er gerade ein Sonargerät vom Salzwasser reinigt und für den nächsten Einsatz vorbereitet.
Also grundsätzlich verbinde ich ja mit der Arbeit primär Leidenschaft. Also für mich ist das nicht nur Arbeit, sondern wirklich Leidenschaft, die ich da dankenswerterweise ausleben kann. Ich komme ursprünglich aus der beruflichen Taucherei. Das heißt, für mich war das jetzt grundsätzlich nichts so Neues. Aber ich persönlich tauche zum Beispiel viel lieber im Kaltwasser und im Düsteren und Finsteren, weil ich persönlich, ich war immer schon, auch schon vor der Archäologie, ich habe immer gesagt, so ein Alteisen-Fan. Also ich war immer begeistert und fasziniert von Kulturgütern, die unter Wasser liegen, von Geheimnissen, die man nur entdecken kann. Und das hat man meistens eigentlich in die eher düsteren, dunkleren, kälteren Gefilde. Warum? Weil in den warmen Meeren, in den warmen Gefilden, meistens die Sachen schon sehr lange entdeckt worden sind und schon sehr viel mehr betaucht worden sind. Dementsprechend ist gerade das Tauchen in Österreich einfach irrsinnig spannend für uns, weil halt jeder, also jetzt abgesehen von der Archäologie, es ist jeder Tauchplatz anders. Wir haben versunkene Wälder, die einfach durch Hangrutschungen reinkommen sind. Wir haben Wracks, rezente Wracks, also sprich Autowracks, Motorräder, aber wir haben auch bis in die Prähistorie rein Einbäume, wir haben alles Mögliche da drin. Wir haben prähistorische Siedlungen im Wasser drin. Man kann eigentlich jeden Tag irgendwas Neues entdecken. Bei jedem Tauchgang entdeckt man wieder mal was Neues. Und selbst bei Fundstellen oder bei Tauchplätzen, die man schon sehr oft betaucht hat, entdeckt man jedes Mal wieder, wenn man dorthin geht, noch mal was Neues. Und das macht das Ganze eigentlich so spannend. Deswegen nimmt man eigentlich auch diese ganzen Bedingungen, die dazu führen, also sprich die Kälte, die Finsternis, man kann Licht mitnehmen, man kann sich gut anziehen, das Equipment ist dementsprechend gut mittlerweile. Das nimmt man eigentlich ganz gerne in Kauf.
Das Projekt läuft noch bis Ende August 2029. Wie geht es denn jetzt weiter und wie kann man sich auch beteiligen? Denn es gibt ja eine Möglichkeit auch für LaiInnen, sich da einzubringen in die Forschung.
Da wir nur einen Supertaucher haben, sind wir darauf angewiesen, möglichst viele Menschen, die sich auf dem Wasser oder vor allem unter Wasser aufhalten und Kenntnisse über Kulturerbe in österreichischen Seen haben. Und das ist die sehr große Sporttaucher-Community in Österreich, aber auch die Berufstaucher, von denen es einige gibt, die sehr viel Wissen darüber haben, was sich in Österreichs Gewässern verbirgt. Und die Idee des Projektes ist, dieses Wissen anzuzapfen und gemeinsam über die Fundmeldungen von den Laien, also auf Englisch würde man sagen Citizen Scientists, das österreichische Kulturerbe erstmal auf die Karte zu setzen. Wenn eine Fundmeldung gemacht wird, müssen wir überprüfen, ist der Fund dort, wo er sein soll, weil unter Wasser ein Taucher sich nicht so leicht orientieren kann. Und wir reden hier von Wassertiefen von 5 Meter bis 50 Meter und darüber hinaus. Also da können überall Strukturen sein. Und da kommt die Sonartechnik zum Einsatz, dass wir dann lokalisieren können, wo sind die gemeldeten Objekte genau. Dann können wir tatsächlich verifiziert einen Punkt in eine Datenbank setzen und dann können wir bei den interessantesten Objekten, also archäologisch, kulturhistorisch interessantesten Objekten, ein 3D-Modell dieser Strukturen anfertigen. Und das ist ja die Voraussetzung für eine Beobachtung, für ein Monitoring, um zu sehen, ob invasive Arten wie die Quaggermuschel da jetzt im Prinzip das Objekt oder den Fundplatz verändern.
Geophysikalische archäologische Prospektion nennt sich das, was ihr da macht. Was ist denn der Hauptunterschied zur klassischen Archäologie, die man so kennt mit dem Spaten und den Ausgrabungsgegenständen, die es so gibt?
Die traditionelle Archäologie gräbt, um an Erkenntnisse zu gelangen und untersucht Fundstätten mit Schaufel, Spaten, Pinsel und produziert dadurch Funde, die uns sehr viel über vergangene Kulturen erzählen, die auch genaue Datierungen erlauben. Man kann eine Fundstelle aber nur einmal ausgraben. Niemand kann in 50 Jahren mit besserer Technologie und besseren Möglichkeiten eine Fundstätte noch einmal ausgraben. Und deshalb sagt auch die Valletta-Konvention zum Schutz des Kulturerbes, dass jede archäologische Untersuchung, bevor man invasiv, also grabend, dort die archäologische Schichtenfolge stört, archäologische Prospektions- oder zerstörungsfreie Prospektionsuntersuchungsmethoden einsetzen sollte. Dann kann man nämlich gezielt, gerichtet den Untergrund untersuchen. Wenn ich solche Prospektionsmethoden vorher nicht einsetze, habe ich sehr, sehr wenige Kenntnisse über das, was sich im Untergrund verbirgt und mich erwartet.
Und wie entscheidet sich jetzt an einer Fundstelle, ob jetzt sozusagen zerstörungsfrei gearbeitet wird oder ob auch ausgegraben wird?
Wir befinden uns hier noch in einem Entwicklungszustand, dass wir diese Methoden der archäologischen Prospektion soweit verankern. Und das machen wir hier auch an der Universität Wien durch zahlreiche Lehrveranstaltungen. Das sind nicht nur die Methoden der geophysikalischen archäologischen Prospektion, das sind auch die Methoden der Fernerkundung wie Luftbild und Laserscanning vom Flugzeug aus, um den Archäologen ein neues Instrumentarium an die Hand zu geben, damit man im Prinzip ein bisschen wegkommt von der Idee, dass man die spannendsten, sensationellsten Strukturen, die man im Untergrund vermutet, ausgräbt und Tagebaufunde betreibt, sondern dass man dahin geht zu sagen, wir wollen das Kulturerbe, was sich hier im Boden befindet, zerstörungsfrei untersuchen, um es auch für zukünftige Generationen schützen zu können. Das heißt nicht, dass man nicht mehr graben soll, oder es wird ja gerade in der Rettungsarchäologie oder Explorationsarchäologie, wenn Straßen und Industrie oder Wohngebiete ausgebaut werden, wird durch Grabungsfirmen archäologisch der Boden untersucht und Hinterlassenschaften geborgen und dokumentiert, bevor beispielsweise eine Stadt erweitert wird oder eine Schnellstraße ausgebaut wird. Wenn wir jetzt unsere Methoden hier entwickeln, Methoden wie Bodenradar oder magnetische Prospektion, um in den Untergrund hineinschauen zu können, dann testen wir diese Entwicklungen in Form von Fallstudien. Und das war im Zeitraum 2010 bis 2024, dass wir hier in Wien ein sehr feines Forschungsinstitut hatten, das Ludwig-Boltzmann-Institut für archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie unter der Leitung von Wolfgang Neubauer. Und dort konnten wir erstmalig diese feinen geophysikalischen Methoden motorisieren. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Geräte, Messgeräte nebeneinander auf einem Wagen oder Schlitten und konnte die sehr schnell nicht mehr entlang von Messleinen schieben oder ziehen, sondern motorisiert mit Quadbikes durch das Gelände ziehen und jetzt nicht mehr Quadratmeter oder Hektar, sondern ganze Quadratkilometer untersuchen. Und da kommen wir dahin, dass wir Landschaften untersuchen und wir sehen Siedlungsbereiche, wir sehen Gräberfelder, wir sehen die Verbindungswege und wir sehen Strukturen dazwischen. Und wir sehen das nicht nur aus einer Zeitphase, beispielsweise Wikingerzeit oder Römerzeit, sondern man sieht hier alles, was im Boden passiert ist.
Radar kann man sich gut vorstellen, aber Artefakte im Boden haben ja auch eine magnetische Kennung. Und das messt ihr zum Beispiel auch. Das heißt, ihr habt einen ganzen Bausatz an verschiedensten Methoden, wie ihr ein Gesamtbild schaffen könnt im Untergrund.
Wir haben festgestellt, dass die magnetische Prospektion, die schon seit über 30 Jahren auf internationalem Top-Niveau hier in Österreich durch Wolfgang Neubauer und die Kollegen von der Geosphere Austria, ehemals die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, entwickelt wurden. Diese Methoden erlauben es, verfüllte Gruben, verfüllte Gräben, verfüllte Pfostenlöcher zu sehen, Feuerstellen. Das ist die magnetische Prospektion, wo in der Vorgeschichte durch die Tätigkeiten der Menschen die Magnetisierung des Bodens oder von Materialien, die sich heute im Boden befinden, verändert wurde. Und zwar minimal verändert, aber mit diesen extrem empfindlichen Messgeräten, die wir benutzen, kann man diese Veränderungen heute teilweise noch kartieren. Das heißt, wir sehen mit der magnetischen Prospektion Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Herde, Feuerstellen und können dann zusätzlich mit der Bodenradarmethode, das ist ein aktives Verfahren, das eine Radarwelle aussendet, sehr schön Steinstrukturen erkennen, aber auch Grenzschichten im Untergrund zwischen verschiedenen Schichtungen. Der erste Schritt der Weiterentwicklung hier aus Wien war, dass wir gesagt haben, das, was wir an Land erfolgreich umgesetzt haben, nämlich sehr große Flächen in sehr hoher Auflösung kartieren zu können mit Prospektionsmethoden. Diesen Ansatz wollen wir auf Wasserbereiche umsetzen. Und deshalb hat damals das Ludwig-Boltzmann-Institut für archäologische Prospektion, aber auch die Universität Wien und auch das Land Oberösterreich sich zusammengetan, um diese einmalige Sonarausrüstung finanzieren zu können. Und das hat es uns erlaubt, diese Projekte in den Niederlanden, aber auch in den österreichischen Seen überhaupt durchführen zu können mit der fantastischen Messtechnik. Das ist also der Schritt vom Land zum Wasser, das, was an Land gut funktioniert, auch in den Flachwasserbereichen durchzuführen. Der nächste Schritt, wenn man darüber hinaus denkt, ist, wie können wir noch effizienter werden? Wie können wir noch höher aufgelöste Bilder von dem, was sich im Untergrund verbirgt, bekommen? Weil die Daten, die wir produzieren, das ist noch keine Archäologie. Das wird erst dann zur Archäologie, wenn wir die Daten interpretieren und mit einer guten Wahrscheinlichkeit sagen können, was es ist, was das für Strukturen sind, die wir da sehen. Da sind neuzeitliche Strukturen im Boden verborgen oder im Seesediment. Da ist Geologie mit drin und dann auch, wenn wir Glück haben, archäologische, historische Hinterlassenschaften.
Denn, wir haben es schon angesprochen, es ist alles ein Wettlauf gegen die Zeit. Umwelt, Klimakrise, Erosion, der Meeresspiegel steigt, die Quaggamuschel kommt, Bodenversiegelung, was weiß ich, das heißt Geschwindigkeit sozusagen, ist durchaus angebracht.
Das ist tatsächlich ein Wettlauf gegen die Zeit, dass wir hier das archäologische Erbe im Boden, in den Seen, im Seeuntergrund erkennen und dokumentieren, um es erforschen, aber auch um es bewahren zu können für zukünftige Generationen. Und wenn wir uns überlegen, was für archäologische Stätten in den letzten 100 Jahren durch Bautätigkeiten verschwunden sind, dann wissen wir noch gar nicht, wie die archäologische Landschaft in 50 oder 100 Jahren aussehen wird. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass unsere Enkelkinder zu uns sagen, wieso habt ihr nicht mehr getan, um die Spuren der Vergangenheit besser zu bewahren oder zumindest zu dokumentieren. Und wir können nur das schützen, was wir kennen. Und ich kann mit grabender Methodik nicht die ganzen Landschaften aufgraben und untersuchen. Mhm. Ich kann mit Methoden der Fernerkundung, also Luftbildarchäologie, wie sie hier vom Kollegen Michael Doneus vorbildlich durchgeführt werden, oder durch Airborne Laserscanning. Und da gibt es auch Geräte wie von dem österreichischen Hersteller Riegel, der Möglichkeiten schafft, den Boden zu kartieren, aber inzwischen sogar auch in Flachwasserbereichen in das Wasser hinein mit den Lasern zu strahlen. Wir versuchen, möglichst große Bereiche zu untersuchen. Unser Ziel ist es, dass man in Zukunft sagt, wir wollen eigentlich alles kartieren, um das zu erkennen, was da ist. Dann können wir uns überlegen, was ist schützenswert, was sollte man bewahren, was muss man sofort untersuchen, weil es verschwindet oder weil es von invasiven Arten gestört wird. Weil ich der Meinung bin, dass wir uns in einem ganz speziellen Zeitfenster befinden und man in 500 Jahren sicher nicht mehr so Archäologie betreiben kann, wie wir das heute tun.
Und grundsätzlich ist dieser Ansatz unbegrenzt skalierbar. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das habe ich ganz amüsant gefunden, warum wir nicht zur ESA ein Pendant haben, nämlich eine ESA, die in den Untergrund auch schaut.
Wenn wir jetzt diese Entwicklung von Quadratmetern zu Hektaren zu Quadratkilometern uns anschauen, dann ist die Frage, warum wir hier aufhören sollten. Eigentlich könnte man sagen, warum kartieren wir nicht alles? Und den Ansatz zu verfolgen, das würden wir gerne. Dazu brauchen wir aber mehr Kolleginnen und Kollegen, die am selben Strang ziehen. Und wenn wir uns dann anschauen, was es Schönes in Europa beispielsweise gibt, da gibt es das Äquivalent zur NASA in den USA. Wir haben die European Space Agency. Was machen die? Die schauen nach oben und führen sehr spannende Forschung durch, erlauben es uns sehr exakt mit GNSS oder GPS zu positionieren, indem europäische Satelliten ins All geschickt werden, die zusammen mit den anderen uns diese Positionierung erlauben. Sie warnen uns vor möglichen Gefahren durch Himmelskörper, die auf die Erde fallen können. Wir hätten gerne eine Agentur, die nicht nur nach oben schaut, sondern sie ihren Blick in die andere Richtung richtet, eine europäische Agentur, die den Untergrund erforscht. Und da ist die Archäologie nur ein ganz kleiner Teil. Wir haben die Landwirtschaft im Untergrund, da ist unser Grundwasser drin, das wir trinken, aus dem unser Bier hergestellt wird. Es wachsen die Lebensmittel im Untergrund, es befindet sich kontaminierte Bereiche, Uxos, also Hinterlassenschaften von Konflikten, aber eben auch Archäologie. Und die Idee wäre es, mit einer äquivalenten Organisation, nicht in den nächsten 10 Jahren, aber in den nächsten 50 bis 100 Jahren, das europäische Kulturerbe und darüber hinaus zu kartieren und zu dokumentieren.
Diesen Appell lassen wir einfach einmal so stehen und jetzt werden wir ein bisschen eine Prospektion deiner Person machen.
Forschungsrap. Würzige Fragen, köstliche Antworten.
Immo, ich muss dich fragen, Was bedeutet dein Vorname? Ich bin nicht der Erste und nicht der Letzte, aber ich habe den Namen noch nie gehört.
Meines Wissens nach ist es ein nordischer Name. Ein Klassenkamerad meines Vaters hieß Immo. Da kommt er für mich her. Die weibliche Form meines Wissens nach ist Imogen, im Englischen bekannt. Ansonsten eher in Norddeutschland anzutreffen.
Verstehe, ich habe es noch nie gehört, deswegen musste ich einfach fragen. Ja, wo und wie bist du denn aufgewachsen?
Ich bin geboren in Bonn und die ersten 6 Jahre in einem Dorf bei Bonn aufgewachsen und dann nach Bayern umgezogen, weil mein Vater eine Anstellung an der TU München erhalten hatte. Ich komme aus einer Physikerfamilie. Mein Großvater war Physiker, mein Vater und seine beiden Brüder waren Physiker. Meine Cousins sind Physiker, die Freunde meiner Schwestern sind Physiker. Und ich habe da gesagt, ich werde ganz sicher nicht Physiker. Also bin ich Geophysiker geworden.
Der Rebell. Ja, damit hast du fast schon die Frage beantwortet nach dem Lieblingsfach und das ungeliebteste Fach in der Schule vielleicht auch.
Ich war nie gut in Sprachen. In Englisch hatte ich immer eine 4. Mhm. Auch Französisch pendelte ich zwischen 3 und 4, weil ich damals noch nicht den Nutzen erkannte, den Fremdsprachen mit sich bringen. Den erkennt man, wenn man sich im Ausland befindet und die Sprache braucht. Und dann lernt man, eignet man sie sich sehr, sehr schnell an. Ich habe seitdem 5 Jahre in England gelebt. Ich habe 5 Jahre in Schweden gelebt. Und jetzt lebe ich seit 16 Jahren in Österreich und versuche auch hier die Sprache mir anzueignen.
Das ist nicht das Einfachste.
Man wird sofort als Piefke erkannt.
Ja, es ist halt einfach so. Und ja, was hat dich denn zur Archäologie gebracht?
Als ich noch ein Kind war, sind wir in der Gegend von Bonn an Wochenenden oft auf Felder gegangen, um Versteinerungen zu suchen. Versteinerte Seeigel konnte man dort sehr schön finden. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, ob ich 5 oder 6 Jahre alt war, aber wir sind über die Felder gelaufen und ich habe einen Stein hochgehoben und unter diesem Stein lag ein Objekt, das interessant aussah. Es war eine Pfeilspitze, eine aus Silex, also eine Feuerstein-Pfeilspitze. Und ich habe die aufgehoben und bin zu meinem Vater gegangen und habe dann gefragt, ist das was? Ich habe immer gefragt, ist das was? Und der meinte, das wäre wohl was. Und wir sind mit der Pfeilspitze ins Landesmuseum in Bonn gegangen und haben sie vorgelegt. Und da hat man uns bestätigt, dass das eine jungsteinzeitliche Pfeilspitze wäre. Die hätten aber so viele davon, ich dürfte sie behalten. Und das hat mich fasziniert, dass man, wenn man durch die Landschaft läuft, Sachen finden kann. Und das hat mich dazu motiviert, ein Sachensucher zu werden. Und das, was ich studiert habe, ursprünglich durch meinen Sportlehrer am Gymnasium in Freising motiviert. Erwin Neumeier war der Kreisheimatpfleger in Freising, der Schülern auch auf archäologischen Ausgrabungen das Graben beigebracht hat. In den Wintermonaten haben wir bei ihm im Keller die Keramiken restauriert und wieder zusammengesetzt und gepflegt. Und das hat dazu geführt, dass der Landkreis Freising in Bayern eine archäologisch hervorragend untersuchte Gegend wurde. Von römischen Villern über linearbandkeramische Siedlungen, über mittelalterliche Reste. Und diese archäologische Arbeit hat viel Spaß gemacht. Ich habe dann während meinem Zivildienst die Möglichkeit gehabt, am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mit den Geophysikern Helmut Becker und Jörg Fassbinder archäologische Prospektion zu lernen. Also statt Militärdienst zu leisten oder in einem Krankenhaus oder Altenheim Dienst zu tun, das habe ich 1 Monat lang gemacht, durfte ich Magnetometerwägen über Felder schieben und kennenlernen, wie man den Untergrund erkundet und Sachen finden kann, ohne sich die Finger dabei schmutzig zu machen. Und das hat mich dazu motiviert oder dazu gebracht, Geophysik zu studieren, weil der Landesarchäologe von Bayern, als ich ihn fragte, ob er mir empfehlen würde, Archäologie zu studieren, dringend davon abgeraten hat. Er meinte, es wäre unheimlich schwierig, hier eine Anstellung zu kriegen. Und ich dachte mir, wenn der Chefarchäologe mir das schon abrät, dann sollte ich mich dran halten. Die Kollegen Helmut Becker und Jörg Fassbinder haben mir berichtet, wie sie auf Studienreisen nach Italien wunderbare Speisen zu sich nehmen konnten. Der Wein war gut und billig und das hat mich mit davon überzeugt, Geophysik zu studieren.
Und wie hältst du das heute, wenn dich wer fragt, soll man Archäologie studieren, beziehungsweise was muss man heute denn alles mitbringen, vielleicht im Unterschied zu früher oder ist das gleich?
Wenn man sich heute überlegt, Archäologie zu studieren, befürworte ich das und ich versuche die jungen Studierenden, die jedes Jahr im Sommersemester und Wintersemester an der Universität Wien anfangen, zu motivieren. Es ist nicht einfach, sich durchzubeißen und irgendwann hoffentlich eine Stelle zu erlangen, wo man sich keine Sorgen mehr drum machen muss, wo in einem Jahr die Mittel herkommen. Das ist nicht einfach. Das ist in vielen Forschungsbereichen nicht einfach. Aber in der Archäologie ist es tatsächlich besonders schwierig, weil es gibt einfach nicht so viele Stellen. In anderen Ländern ist das anders. In Japan gibt es viel, viel mehr Archäologen. Das hängt teilweise vom Verhältnis zur Vorgeschichte ab oder zu den kulturellen Hinterlassenschaften. Archäologie ist ein ganz faszinierendes Forschungsfeld. Es erlaubt uns, Einblicke in die Vergangenheit zu gewinnen, zu unseren Vorfahren, da, wo wir herkommen, da, wo unsere Familien herkommen, da, wo unsere Gemeinschaften, Kulturen herkommen, wie man damals gelebt hat. Und jedem, den es Spaß macht, Asterix zu lesen. Oder es gibt inzwischen auch andere neue Comics, Steinzeit-Comics oder aus der jüngeren Vergangenheit. Es gibt sehr viele, die das fasziniert. Und jeden, den die Archäologie gebissen hat, der sollte auch sich ins tiefe Ende des Beckens begeben und losschwimmen. Und mit der richtigen Überzeugung kommt man auch sehr weit und hat gute Chancen, in der Archäologie erfolgreich zu werden.
Du hast vorher schon kurz angesprochen, ein paar Stationen deiner Karriere bis jetzt. Gibt es eine Station, die dich besonders geprägt und geformt hat?
Nachdem ich meine Doktorarbeit in England abgeschlossen hatte, hatte ich die Möglichkeit, entweder mich der Ölindustrie in Texas anzuschließen, ich hatte schon unterschrieben, oder nach Schweden zu gehen und dort mit Unterstützung aus Österreich durch die Experten hier in Wien eine Gruppe für archäologische Prospektion am schwedischen Denkmalamt aufzubauen. Und diese Stelle habe ich angenommen. Ich war für 5 Jahre in Stockholm und habe dort ganz faszinierende archäologische Fundstätten kennengelernt. Die Daten, die wir dort gewonnen haben, wurden immer nach Wien geschickt, um hier bearbeitet und visualisiert zu werden, um dann in Schweden wieder ausgewertet zu werden.
Ja, und ich wollte sowieso mit dir noch ein bisschen so hinter die Kulissen schauen der Feldforschung. Also was ist denn zum Beispiel da dein spektakulärster Fund gewesen oder vielleicht auch dein kuriosester Fund, um das gegenüberzustellen?
Es sind nicht Einzelfunde, die ich gemacht habe, wie mein Kollege Erich Nau, ein Kärntner, dem es gelungen ist, in Norwegen ein Wikingerschiff zu finden, auf einem Acker. Das Wikingerschiff hat sich in einem Grabhügel befunden. Ein Wikingerschiff zu finden, das steht noch auf meiner To-Do-Liste, aber dann im Wasser. 1000 sollen nach Westen gesegelt sein, irgendwo müssen sie ja abgeblieben sein. Nein, was mir bisher am meisten Spaß gemacht hat, ist wikingerzeitliche Siedlungsreste. Westlich von Stockholm auf der Insel Björkö liegt die UNESCO-Welterbestätte Birka. Und dort haben wir 2006 angefangen, erste geophysikalische Messungen durchzuführen mit Bodenradar, noch einzelnen Handsystemen, um den Untergrund zu durchleuchten. Und wir können dort einen ganzen Stadtplan dieser Siedlung jetzt über verschiedene Tiefen und die Entwicklung dieser Siedlung, aber auch die Gräberfelder, die dort noch im Boden verborgen sind, visualisieren und archäologisch interpretieren. Ein Vorteil dieses Berufs ist, dass man sich bei der Methodenentwicklung aussuchen kann, wo man die Methoden testet und einsetzt. Und da kommt man zu den schönsten Plätzen, an denen andere normalerweise Urlaub machen, von Schweden, Norwegen auf die Urlaubsinsel Amrum, wo wir eine wikingerzeitliche Hafenanlage mit den Kollegen aus Kiel kartieren durften, bis nach Pompeji oder in etruskische Siedlungen, nach Griechenland auf die Insel Santorin oder Thera, wie sie auf Griechisch heißt, um das bronzezeitliche Akrotiri zu kartieren. Das ist nicht nur kulinarisch unheimlich reizvoll, man hat dort auch die Möglichkeit, unterschiedliche archäologische Hinterlassenschaften entdecken zu dürfen.
Und welche Dinge nimmst du zum Beispiel jetzt persönlich immer mit, unabhängig davon, was ihr beforscht? Was muss auf der Feldforschung für dich selber dabei sein immer?
Gaffertape und Kabelbinder.
Ja.
Nein, ich erzähle auch meinen Studierenden, sie sollen niemals das Haus ohne Gaffertape und Kabelbinder verlassen. Es gibt kein Problem, das man nicht mit Gaffertape lösen könnte. Wenn man das Problem nicht mit Gaffertape lösen kann, dann benutzt man zu wenig Gaffertape.
Also so MacGyver-mäßig muss man einfach alles selber auch improvisieren, immer entnehme ich dem.
Ja, das Neueste, was wir jetzt immer an Bord haben, das ist eine Errungenschaft von Stefan Kreuer, der sie mitnimmt. Das sind portable Kaffeemaschinen, die sogar während der Autofahrt einem frisch gebrühten Kaffee liefern. Das hilft, wenn man tausende Kilometer durch Europa fährt, seine Messgeräte, das Boot auf einem Anhänger oder die großen Messgeräte mit sich führt, um wach zu bleiben und an spannende Orte zu gelangen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wo auch immer ihr seid, jetzt irgendwo in Schweden oder in Deutschland, um Wikingergräber zu erkunden oder mit euren Gerätschaften über Wiesen und Äcker fährt, dass es auch zu Begegnungen mit Anrainerinnen und Anrainern kommt, dass die neugierig sind, dass die Fragen stellen. Gibt es da auch Kuriositäten zu berichten?
Das Faszinierende ist, wenn man im Messfahrzeug sitzt, sei es auf dem Boot in den Niederlanden oder auf dem Radartraktor in Schweden, dass man sich überlegt, was war hier mal, was stand hier, was hat sich hier abgespielt. Man weiß, es gab hier Häuser, es gab Wege, Gräber. Und dann kommen die heutigen Menschen, begegnen einem auf den Feldern, der Landwirt, dem das Feld gehört, mit dem man ins Gespräch kommt, Besucher, Touristen, die einen fragen, was man dort denn macht. Und diese Begegnungen, gerade mit der Lokalbevölkerung, können unheimlich wertvoll sein. Jetzt gerade letzte Woche mit den Austernfischern in Jerseke in den Niederlanden, die einem erzählen, wo wir besser nicht mit den Sonargeräten hinfahren sollten, weil sich unter Wasser Hindernisse befinden könnten, in Form von diesen Austernkästen, die dort ausgesetzt sind, oder wo wir was am ehesten vermuten könnten. Man muss dabei aufpassen, dass man dann die Messgeräte, während man sich mit dem lokalen Landwirt unterhält, nicht einfach laufen lässt. Da habe ich den Kollegen Alois Hinterleitner von der Geosphere Austria schon dazu gebracht, dass er eigene Filter entwickeln musste, um Daten herauszuschneiden, während der Traktor stille stand und ich eine halbe Stunde mit dem lokalen Landwirt geredet habe und das Radargerät nicht ausgeschaltet hatte, damit man dann eben solche redundanten Informationen nicht, die enorm groß werden können, mitbearbeiten muss, wurden spezielle Filter entwickelt. In Stonehenge sind es die Touristen, die Crop Circles suchen, also solche Zeichen außerirdischer, wie sie meinen, in den Feldern dort rundherum.
Was gefällt dir am meisten an der Feldforschung und was ist besonders anstrengend bzw. auch unglamourös daran?
Das Faszinierendste an der Arbeit, an der Feldforschung und an der archäologischen Prospektion ist, Entdecker spielen zu dürfen. Dass man tatsächlich am Ende des Messtages, wenn die Daten bearbeitet und visualisiert werden, Dinge entdecken kann, die viele hundert oder viele tausend Jahre niemand mehr gesehen hat. Das ist eine Art wissenschaftliche Schatzsuche. Und da komme ich zurück zu dem, dass ich als Sachensucher angefangen habe. Und es macht mir immer noch großen Spaß, Sachen zu finden, zu entdecken. Und es ist ein Privileg, das beruflich tun zu dürfen.
Wenn du jetzt über eine Zeitmaschine verfügen würdest und du steigst in den DeLorean ein, welche Jahreszahl gibst du ein und welchen Ort?
Wenn ich eine Zeitmaschine besteigen dürfte, würde ich in das Jahr 800 nach Christus nach Birka auf der Insel Björkö bei Schweden fahren. Nicht um zu interagieren, sondern nur um zu beobachten, was sich dort abgespielt hat, wie diese Siedlung aussah, wie das Gräberfeld aussah, was dort stattfand, um meine Interpretationen nachschärfen zu können.
Wie hat dein Beruf deinen Blick auf die Vergangenheit verändert?
Die Vergangenheit war vermutlich viel nuancierter, als wir das oft simplifiziert uns vorstellen. Und meine Sicht ist, dass die Menschen auch früher mit denselben Problemen sich herumgeschlagen haben. Sei es Liebeskummer, sei es ein Chef, der einem auf die Nerven geht oder dass man Tätigkeiten tun muss, wenn man lieber etwas anderes tun müsste. Ich vermute, das hat sich über die Jahrtausende gar nicht so stark geändert. Die Lebensbedingungen, die wir heute haben, auch wenn wir oft daran herumkritisieren, was noch besser sein könnte. Wir leben in ganz fantastischen Umständen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung, in Bezug auf die Lebenserwartung, auf die Qualität und den Luxus und die Bequemlichkeiten, die wir uns erlauben können.
So, und jetzt hast du einmal frei, du bist jetzt zurück von der Feldforschung, du hast jetzt noch ein paar Tage hier am Institut und dann geht's in den Urlaub. Schaffst du es, dass du ohne Metalldetektor an den Strand gehst?
Ich habe keinen Metalldetektor, aber ich habe meiner Tochter einen geschenkt, nachdem wir während Covid zu viele Goldsucher-Sendungen auf D-Max geschaut haben und sie gerne mit mir in Australien Gold suchen gehen wollte. Ich nehme keine Metalldetektoren irgendwohin mit. Ich nehme die Arbeit natürlich mit nach Hause und auch in den Urlaub, weil man nicht einfach abschalten kann. Und das ist das Problem, wenn man das Hobby zum Beruf macht. Und da ist es wichtig, dass man mehrere Standbeine hat. Also idealerweise hat man drei Standbeine. Das eine ist ein Beruf, der einen ausfüllt oder der einem meisten Spaß macht. Das andere ist ein Hobby oder etwas, was einen interessiert. Und dann idealerweise noch Familie, Partner, auf die man sich verlassen kann.
Okay. Wie ich dich gegoogelt habe, habe ich auch ein Musikstück von dir gefunden. Oder war das eine einmalige Sache? Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Die Behörden haben also am 6. März die richtigen Maßnahmen getroffen. Die Vorgangsweise der Behörde war
gut. Das war nur ein einmaliger Zusammenschnitt, wo aus einer Sendung jedes Mal, wenn gesagt wurde, wir haben alles richtig gemacht.
Die Behörden haben alles richtig gemacht und auch der Krisenstab.
Durch einen Tiroler, ich weiß nicht, was Landeshauptmann, das hat sich nicht weiterentwickelt.
Hat sich nicht. Ich habe es vielversprechend gefunden, aber vielleicht ein One-Hit-Wonder sozusagen. Gut, dann schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft. Gibt es ungelöste Rätsel, die du selber noch gerne knacken würdest oder was sind denn auch konkrete nächste Schritte für dich jetzt?
Die nächsten Schritte sind es tatsächlich, die Methoden noch weiter zu verfeinern, noch bessere Instrumente, feinere Instrumente einzusetzen, um genauere Daten über den Untergrund zu erhalten, sowohl an Land wie auch unter Wasser. Da arbeiten wir mit den Geräteherstellern eng zusammen. Wir arbeiten daran, Messgeräte autonom durchs Gelände fahren zu lassen, aber auch daran, nicht nur den Untergrund, sondern zeitgleich die Oberfläche detailliert aufzunehmen, also zu digitalisieren. Wir haben gezeigt, dass wir sehr schön auf offenen Wiesen und Feldern messen können und archäologische Prospektion betreiben können. Jetzt möchten wir in die komplizierten Bereiche gehen, das sind beispielsweise Wälder. Wälder haben den Vorteil, wenn sie in den letzten 50 Jahren nicht industriell abgeerntet wurden oder dort gepflügt wurde, dass sich dort die Archäologie bis an die Oberfläche erhalten haben sollte, während auf heutigen landwirtschaftlich genutzten Flächen die obersten 30 Zentimeter durch den Pflug umgerührt sind. Also die erhaltene Archäologie erst in 30, 35 Zentimeter Tiefe beginnt. Das Problem in den Wäldern ist nicht, dass die geophysikalischen Messgeräte nicht funktionieren. Das Problem ist, dass wir uns dort positionieren müssen. Und die traditionellen Positionierungssysteme funktionieren nicht zufriedenstellend in den Wäldern, aber da gibt es neue technologische Entwicklungen, die jetzt auch bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos zum Einsatz kommen, sei es über visuelle Aufnahmen und Stereografie oder aber durch Laserscanner, dass man die Möglichkeiten besitzt, sich in beliebigen Umgebungen ganz genau zu positionieren.
Also es bleibt spannend. Wir werden wieder darüber berichten, hoffentlich einmal in der Zukunft. Und jetzt wünsche ich dir aber mal schon alles Gute, einen schönen Urlaub und ich bedanke mich herzlich für das spannende Gespräch.
Vielen Dank.
Moderne Sachensucher und ArchäologInnen kommen also ganz schön herum und dürfen immer wieder darauf hoffen, dem Untergrund neue Mysterien vergangener Epochen zu entlocken. Wir haben aber auch erfahren, wie sehr auch diese Schätze im Boden und im Wasser bereits durch die Klimakrise bedroht sind, direkt durch vermehrte Extremwetterereignisse und Erosion oder indirekt durch die starke Ausbreitung invasiver Arten. Auch in diesem Sommer jagt wieder ein Temperaturrekord den nächsten. Zu wissen, was die Hitze mit unserer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit macht und wie wir besser mit der Belastung zurechtkommen können, wird immer wichtiger. Mehr dazu und viele weitere spannende Themen findet ihr in Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen kühlen Kopf und freue mich auf ein Wiederhören bei An der Quelle,